Ich finde, in den letzten Jahren habe ich mich wirklich verändert. Nicht nur von den Haarfarben her, sondern von der Gesichtsfarbe her. Unglaublich. Alle, die so von Rennsport nicht viel Erfahrung haben, sagen, wie schnell bist du das schnellste gefahren? Und das ist immer so, keine Ahnung, knapp 300 oder so. Ich war definitiv eher der Bursch. Also eigentlich das Mädelding hat sich erst im letzten halben Jahr so richtig entwickelt. Du stinkst, hast den Gummi zwischen die Fingernägel, alles ist dreckig und dann siehst du ein Rockerland. Das wäre einfach nicht passend gewesen. Also es war genau das Gegenteil. Es war eigentlich immer nur Jogginghose und sehr, sehr cool. Was ich schwer kann, ist wirklich ernst schauen. Also wenn mich da wer fotografieren müsste und ich muss dann so ernst mit meinem Kleid posieren, dann muss ich mich wirklich drauf, ja genau, dann muss ich mich voll drauf konzentrieren. Wenn jetzt da wer sagt, hey Corinna, können wir ein Foto machen, würde ich nicht ernst schauen, würde ich immer lachen. Aber es war natürlich auch, wir haben da diese Wasserszene gehabt, wo ich dann gesagt habe, ist dieses Kleid eh sicher blickdicht, weil ich werde nass. Ich war vor kurzem in Prater, du kannst mir in alles reinstecken und ich habe von nichts Angst. Aber alles, was Geisterbahn ist, kriegst du mir nicht dran.
Leute im Fokus. Ein Bild und mehr als 1000 Worte. Der Personality-Podcast mit mir, Alex List.
Herzlich willkommen zu einem neuen akustischen Fotoalbum. Im Podcast Leute im Fokus spreche ich mit deinen Gästen über Lebensbilder und möchte so viel wie möglich über die Geschichten hinter den Geschichten erfahren. Wir schauen uns viele Fotos an und sprechen drüber. Wenn man in Google den Namen Corinna Kamper eingibt, spuckt die Suchmaschine knapp 200.000 Treffer aus. Wir haben also viel zu besprechen und ich hoffe, dass ich auch zu Wort komme in diesem Podcast, denn Corinna Kamper warnt ihre Interviewpartner gerne vorab, dass sie gerne spricht, viel spricht und vor allem viel lacht. Ich freue mich auf eine super Stunde mit Unternehmerin, Ex-Rennfahrerin, ORF-Moderatorin, Formel-1-Expertin und Dancing-Star Corinna Kamper.
Ich freue mich, dass ich da bin. Danke
vielmals. Vielen Dank fürs Kommen, Corinna.
Echt schön. Hoffentlich sprechen wir nicht über alle 200.000 Berichte, sonst wird es ein bisschen länger werden.
Nein, aber 200.000 ist ein Wahnsinn, oder? Ich meine, ich habe jetzt manche Gäste schon gehabt, 200.000 ist echt an der obersten Range.
Schon, also ich hätte jetzt kein Gefühl dafür, ob das, also ich meine, wenn ich her 200.000 Mal bin irgendwo erwähnt worden, das ist eine hohe Zahl, aber ich weiß nicht, ob es so oft ist oder nicht oft. Wirklich, cool, gefreut mich. Ich meine, ist natürlich sicher über Dancing Stars auch jetzt mehr geworden.
Du bist ja eigentlich aus der Rennfahrerszenerie gekommen und hast ja damit natürlich auch schon mit den Medien zu tun, damals auch mit den Medien zu tun gehabt, aber jetzt mit Dancing Stars, das gehe ich mal davon aus, hat dir ein bisschen überrollt, oder? Der ganze Medienhype.
Ja, bin positiv überrollt. Also ich bin ja generell, also ich bin von Sternzeichen Löwe und alles, was man so über Löwe liest, das bin ich ja eindeutig. Und ich mache es auch richtig gerne. Also mir macht Spaß, unterwegs zu sein, auf Veranstaltungen zu sein, neue Menschen kennenlernen. Ich bin generell gerne auf Partys, egal ob das jetzt eine kleine Geburtstagsfeier ist. Also ich bin so ein Social Butterfly. Ich bin einfach gerne unter Menschen. Und egal,
ein Social Butterfly heißt das?
Genau. Also egal, ob es jetzt da irgendwie so ein großes Fest ist oder einfach nur eine Geburtstagsfeier unter Freunden. Ich bin einfach gerne unterwegs und insofern passt das für mich perfekt.
Und du bist extrem viel unterwegs. Wir nehmen diesen Podcast in Wien auf, weil da lebe ich und arbeite. Du bist ja eine Pokerin, die aber in Graz lebt. Und wir haben uns so zwei, dreimal vorher schon getroffen und du fährst fast jeden Tag hin und her und drei, viermal die Woche.
Ja, genau.
Also wenn ihr auf der Autobahn einmal ein weißes Auto sieht, die mit 350 km/h vorbeipresst, weil Autorennfahrer fahren immer so schnell.
Nein, eben nicht, dann bin ich sicher nicht ich. Ist das nicht du? Nein, bin das auf alle Fälle nicht ich. Ich bin der, der mit 130 fährt und wahrscheinlich irgendwie gerade im Auto herum gestikuliert und wo man merkt, sie redet mit wem, weil ich während dem Autofahren immer telefoniere eigentlich oder okay. Sprachnachrichten beantworte, weil es mir einfach so mehr Zeit ist, wo ich in Ruhe mit den Menschen, den ich gerne habe, telefonieren kann und mich austauschen kann.
Das ist ja auch so ein Mehr, oder dass man glaubt, dass Rennfahrer, die das professionell auf der Rennstrecke machen, dann im Privatleben auch so schnell fahren.
Das ist komisch. Also ich habe bis vor ein paar Jahren gesagt, eigentlich ist es immer das genaue Gegenteil. Es ist wirklich der komplette Kontrast. Es gibt entweder die Rennfahrer, die gar nicht auf der Straße Gas geben, die sagen, sie lassen das einfach. Es gibt die Rennfahrer, die einfach Vollgas geben, dann auch auf der Autobahn. Und es gibt die Rennfahrer, die wirklich dann entspannt sind, weil sie den Trieb irgendwie wo ausleben können.
Wie viele Radarstrafen hast du schon gehabt?
Ich habe vorgestern mit dem Radar reingefahren und jetzt erzählst du, ich bin so genervt davon, weil es war einspurig und da war 80er und dann ist es aber zweispurig geworden und hinter mir hat dann der LKW aber beschleunigt und ich dachte, ah, okay, da muss ich wahrscheinlich schneller fahren und habe es übersehen und bin dann 100 gefahren. Es war aber 80er und ich bin ins Radar reingeschaut und ich habe es kommen gesehen und habe mir gedacht, jetzt bin ich gespannt. Anstatt dass ich mir denke, jetzt bin ich gespannt, ich bremse mal auf. habe ich wirklich hineingeschaut, als das Foto gemacht worden ist. Sonst tatsächlich habe ich super wenig Strafen. Eher Parkstrafen, weil ich es vergiss, neu einzuwerfen oder das irgendwie abläuft und was weiß ich. Ich habe nicht einmal im Jahr, glaube ich, habe ich eine Radstrafe und ich bin wirklich 30.000 mindestens Kilometer unterwegs. Das einzige Problem, was ich habe, ist wirklich in Tunnel oder Baustellen hineinrollen. Also ich bin da gegen Bremsen, sondern wenn da jetzt da steht 100 und ich bin 130 gefahren, rolle ich herein. Das ist eher das, was mein Problem ist, aber sonst.
Weil du natürlich spritsparend fahren willst, oder?
Nein. Nein, es ist für mich, das Autofahren ist wirklich entspannend. Das ist die Auszeit. Ja, das ist meine Auszeit, wo ich, wie gesagt, Podcasts hören kann, mit meiner Familie telefonieren kann, die Sprachnachrichten beantworten kann. Also für mich ist Autofahren absolut entspannend.
Aber wenn man so lange das beruflich gemacht hat, und du bist ja bis vor acht Jahren, also im hohen Alter von 20 hast du dann schon gekündigt. Aber was man auch nicht weiß, du machst, hast es ja 14 Jahre vorher gemacht. Du bist mit 6 Jahren schon Kart gefahren und hast damit begonnen. Aber wenn man so lange ein Lenkrad immer versichert, dann will man doch nicht mehr Auto fahren.
Doch, voll gern. Wirklich. Echt? Also ich habe, mein Lebensstil ist ja sehr bewegend und ich bin echt super viel unterwegs die ganze Zeit. Und das macht mir auch riesig Spaß, eben die ganzen Events, aber das ist halt die Zeit, wo ich dann wirklich runterkomme, wo ich zur Ruhe komme, wo ich im Auto sitzen kann und einfach einmal auch nichts passiert. Und das ist ebenso angenehm, wo ich dann wirklich abschalten kann, über Sachen nachdenken kann, was so passiert ist. Und das ist irgendwie, das Autofahren ist das die Zeit, wo ich nicht auf 100 fahre, im wahrsten Sinne des Wortes.
Du hast mit 6 Jahren begonnen, Kart zu fahren. Hast mit 20 deine Rennsportkarriere beendet. 14 Jahre. Jetzt wissen wir natürlich, man kann den Führerschein in Österreich machen mit 17, mit 16.
L17 kannst du mit 16 anfangen, mit 17 kriegst du dann, glaube ich. Ja, so ist es.
Wann hast du erstens deinen Führerschein gemacht? Bist erstens gleich durchgekommen oder haben sie durchfallen lassen, weil du gut gefahren bist? Wie war das damals beim Führerschein? Hast du voll die Panik gekriegt, weil du natürlich irgendwie zwar die Straße gekannt hast, aber die ganzen Regeln nicht, oder?
Na doch, dadurch, dass ich natürlich viel auf der Straße war. Also wir haben zu dem Zeitpunkt, haben wir ein Wohnmobil gehabt und wir sind mit dem Wohnmobil durch ganz Europa gefahren auf die Rennstrecken. Und insofern habe ich mich auf der Straße generell auskennt, weil ich einfach viel Beifahrer war.
Jetzt und unter uns, waren bist du das erste Mal selber in einem Auto auf der Straße offiziell gefahren, ohne dass du es fahren hast dürfen?
Lustigerweise, ich habe vor kurzem ein Interview gehabt, auf der Straße nicht, aber ich bin am Österreichring damals noch, durch alle Absperrungen ist mein Papa gefahren und ich glaube, ich war sowas um die 19, wo wir wirklich am Österreichring waren, der Asphalt komplett aufbrochen mit Moos und Wiesen.
Das war der Zeit noch vor dem A1-Ring, das war noch, oder?
Was war denn das? War das A1 oder Österreichring? Auf alle Fälle, nein, es muss noch ein A1-Ring gewesen sein. Und dann war er halt, ist er ja geschlossen worden, bevor es zum Red Bull Ring geworden ist.
Okay. Ah, dazwischen war es der A1-Ring und dann der Red Bull Ring. Okay, alles klar.
Und kurz bevor es der Red Bull Ring geworden ist, ich muss jetzt mal schauen, wann es der Red Bull Ring geworden ist, aber ich war sehr jung, weil ich habe meine Kartkarriere eigentlich in Zeltweg angefangen, in der Indoorhalle. Und es muss irgendwas zwischen 6 und 10 gewesen sein, dort irgendwo. Also ich meine, jetzt war halt mit gefüllte 3 km/h bin ich hinterm Steuer gesessen. Also wenn mir das Auto angeschoben hätte, wäre es wahrscheinlich schneller gewesen. Aber das war ja eben nur dort. Ja, und das wirkliche offizielle erste Mal sage ich dir nicht, weil meine Mama wird sicher diesen Podcast anhören und anschauen. Und das weiß sie bis heute nicht. Und das soll sie, glaube ich, auch nicht wissen.
Aber man stellt sich das doch vor. Also komm, Corinna, fahr mal das Auto nur in die Garage oder am Parkplatz oder park mal ein, aus oder start mal oder so, oder?
Das haben wir immer gemacht. Also wenn wir überhaupt auf der Kartbahn waren, wo der Papa dann irgendwie das Kart noch hergekriegt hat und schmeißt mir den Schlüssel an und sagt, stößt das bitte nur auf die andere Seite oder packst es dort ein. Das war ja im geschlossenen Rahmen.
Da müsste ich fast einmal mit deinem Papa plaudern, weil das ist auch sicher interessant, wie du dann das erste Mal diesen rosa Führerschein gehabt hast und er gesagt hat, jetzt fahr du überhaupt einmal heim.
Naja, das Lustige bei mir war, ich meinen L17 zu dem Zeitpunkt mit unserem Wohnmobil gemacht, weil unser Wohnmobil hat genau gegolten und ich habe mit einem riesengroßen Wohnmobil, habe ich meinen L17 gemacht, immer genau bis zur Grenze und dann weiter und ich habe auch meine Kilometer gleich einmal gehabt, das hat nicht lange gedauert, dadurch, dass wir jeden Tag eigentlich irgendwo unterwegs waren, bin immer genau die Grenzen abgefahren, also bis zur Grenze mit dem Wohnmobil.
Also Grenze war Österreich-Grenze.
Österreich, weil du darfst im Ausland da nicht fahren beim L17, genau. Ja. Und wir haben wirklich hinten aufgeklebt, weil hinten hast du nur so eine kleine Scheibe gehabt, L17, vorn drinnen. Es gibt sicher sogar noch ein Foto mit dem riesigen Wohnmobil hinten drin und dann die L17-Scheibe. Das war wirklich fantastisch, das war lustig.
Leute im Fokus. Ein Bild und mehr als 1000 Worte. Der Blick ins private Fotoalbum.
Apropos Fotos, wir plaudern ja viel über Fotos.
Ja, jetzt bin ich gespannt.
Bist du gespannt? Ja, es gibt ja nur Fotos, also ich zeige nur Fotos her, die offiziell veröffentlicht worden sind. Also wenn man schon über Rennfahrerkarriere spricht, das ist ein bisschen unscharf, aber ich glaube, das war, ich zeige jetzt ein Foto, du im Oberall.
Ja.
Ich schätze, da warst du noch keine 20, oder?
Nein, auf keinen Fall. Das war in Spanien, das war in Sevilla bei der Europameisterschaft. Und ich glaube, das war sogar mein erstes Rennen der Europameisterschaft. Weil ich kann mich an das Foto erinnern. Mhm. Ich kann mich sogar erinnern, welche Kurven das war. Aber ich glaube, da war...
Da ist auch noch so ein Foto mit ADC, oder?
Das war aber schon später. Da war das ich war schon später. ADAC, da war ich 19 in dem Fall.
Okay.
Also es war Formel ADAC und das Foto ist in Oschersleben geschossen worden.
Also du weißt wirklich noch jedes Foto, wo das wann wie entstanden ist, oder wie?
Man hat es halt so irgendwo in Verbindung, gewisse Dinge. Also alle glaube ich sicher nicht. Bin ich gespannt, ob ich noch was habe, wo es nicht weiß.
Kannst du dir an dieses Foto erinnern? Zum
ja,
Beispiel.
Das
ein
war
Foto, muss ich sehr kurz erklären. man sieht eigentlich nicht viel von dir. Du stehst nämlich im Handstand, man sieht dein Gesicht nicht. Ich finde auch total fesch die Türe im Hintergrund mit diesem Schlüssel, mit diesem blauen.
Süß,
da,
oder? Süß. Das kann ich mir tatsächlich nicht erinnern, ja, wo das war. Ich weiß, aber das war meine erste WG in der Elisabethstraße in Graz.
Und es war dein erstes Foto auf Instagram.
Wirklich?
Ja.
Das würde ich zum Beispiel nicht wissen. Siehst du? Ehrlich?
Ja, das war das erste Foto auf Instagram. Und es ist fast 10 Jahre her.
So lange bin ich schon auf Instagram?
Ja, 2004 oder so. Ah, 2014.
Habe ich bald Jubiläum. Fantastisch.
Steht sogar da drunter, pass auf. 8. September 2014.
Ach, 18. September 2014. Ja, bald Jubiläum. Schön. Na, aber was das auf der Türschneider war, das können wir tatsächlich nicht erinnern. Aber
das heißt, du warst dein WG-Kind.
Für 3 Monate. Also meine WG-Karriere, ich habe mir gedacht, dadurch, dass ich immer unterwegs war und immer aus dem Koffer gelebt habe, als ich noch im Rennsport war, habe ich gesagt, gut, ich möchte eben, und ich war auch damals schon immer unter Leute, ich möchte in einer WG, ich möchte mit anderen Mädels zusammen wohnen und ich möchte das auch mal haben, dass man in einer WG lebt.
Aber die Disco gehen, ohne dass der Papa weiß.
Das war gar nicht meine Priorität. Also das Disco gehen, nein, das war gar nicht so meins, aber es war eben damals, das war meine erste Wohnung.
Schmusen ins Herzalgwölb in Graz.
Nein, das hat der Papa auch gewusst. Also das haben die Eltern immer alles gewusst. Ich habe von meine Eltern sind meine besten Freundinnen und die wissen alles über mich. Und ja, von der WG als Mitbewohnerin haben die anderen nicht viel gehalten und ich nicht viel von denen, aber jetzt nicht auf persönlicher Basis, sondern ich habe dann zu dem Zeitpunkt eine Katze mitgenommen aus Kroatien und dann habe ich einmal eine kleine WG eingezogen mit einem 3 Wochen alten Kätzchen und es war unterm Strich einfach nicht meins.
Apropos Katze, da gibt es noch ein lustiges Foto von dir.
Das ist keine Katze.
Das ist nämlich ein Hund.
Das ist ein Hund.
das und war, man erkennt dich kaum.
Ist arg, gell?
Dunkle also, Haare, dunkelrot,
ja, blond,
dunkelblond, dunkelrot eigentlich.
Ja, es gibt ja noch rotere ja, Fotos.
Die Fotos, das werden sie alle durchschauen.
Also ehrlicherweise, das war bei meiner Schwester. Genau,
ganz hochrot.
Den kennt man sogar.
Den kennt man.
Der schaut jetzt auch anders aus.
Zuerst wird das Foto entdeckt. Also man muss es kurz erklären. Man sieht ein Foto, du nimmst einen Mann, der die Augen weit aufreißt, du die Zunge zeigst und feuerrotes Haar hat.
Ja.
Denk mal, boah, den Freund, den es da hat, den kennt man doch, aber es war nicht der Freund, das war da.
Es war zu diesem Zeitpunkt nicht mein Freund und ist es auch bis jetzt nicht geworden, der Mark Webber, ja.
Mark Webber,
genau.
Formel 1 Pilot und jetzt, glaube ich, Experte für irgendwen, oder?
Ich glaube, Sky ist, wenn es mich nicht ganz täuscht. Aber ja, ich finde auch in den letzten Jahren, also mir kommt vor, die letzten 5 Jahre habe ich mich wirklich verändert. Nicht nur von den Haarfarben
absolut
her, sondern von der Gesichtsform her, unglaublich.
Ah, das Foto.
Ja.
Also, das ist ein ziemliches Schnuffel.
Ja, voll. Also ich meine, ich habe immer ein sehr kantiges Gesicht gehabt, was mir immer sehr gut gefallen hat. Aber ich schaue da fast...
Ein bisschen das Kultartige.
Ja, da genau. So das haben sie auch oft Gesicht, zu mir oder? Gesagt. Aber ich meine, das habe ich ja noch immer.
Ja.
Aber da hat es mir zu dem Zeitpunkt hat's mir ehrlicherweise nicht so gut gefallen, weil es so viel war. Einfach
okay.
So viel Gesicht. Es ist nur immer viel Gesicht, aber jetzt gefällt es mir besser als damals.
Wenn du die Fotos, wenn ich das jetzt so zeige, und da sieht man Fotos, da warst du, was nicht, 15, 20, 25, wir werden noch andere Fotos sehen. Welche Corinna siehst du da oft?
Das ist das Lustige. Irgendwie viel öfter höre ich Menschen, die sagen, ich schaue zurück und eigentlich ist mir jetzt das Leben lieber, weil ich damals so viel Unsicherheit gehabt habe.
Mhm.
Und es ist wirklich so gewesen. Dadurch, dass ich 14 Jahre lang im Motorsport war, war das noch immer, jetzt bin ich 8 Jahre, 9 Jahre bald ohne Motorsport. Das heißt, einen Großteil meines Lebens habe ich noch immer mit Motorsport gehabt. Und als ich dann 20 auch war, für mich war immer klar, zu jedem Zeitpunkt in meinem Leben war klar, das ist mein Leben. Ich bin Rennfahrerin. Mit 6 Jahren fangst du an und bis 20 und habe nie irgendwie was anderes im Leben
gesehen. Dann wäre ich mit 20 in Pension gegangen.
Na eben, genau, das war eine sehr frühe Pension. Und, aber man hat natürlich immer diesen Leistungsdruck. Ich habe eigentlich Dancing Stars gehabt über 14 Jahre lang. Und ich habe jede einzelne Sekunde geliebt, aber natürlich hat man in jedem Sport, in jedem Spitzensport den Druck, wie geht's weiter und schaffe es und bin ich erfolgreich. Und jetzt eben dadurch, dass ich selbstständig bin und dass ich so ein paar Standbeine habe und auch irgendwo mal Sicherheit habe. Und ich würde jetzt einmal sagen, wenn, auch wenn ein ORF nichts ist, habe ich meinen Bootsführerschein-Schule noch. Und wenn ich meinen Bootsführerschein-Schule nicht mehr habe, habe ich einen ORF noch. Bin ich einfach viel ruhiger und entspannter im Leben. Und auch jetzt würde ich mir wünschen, wenn ich so zurückschaue, man genießt die Momente nie genug, weil man immer das nächste im Leben will und immer hofft, dass es noch mehr oder größer oder toller und schöner wird. Und dass man ab und zu vergisst, den Moment zu genießen. Und auch das damals, das wird man nie wieder wahrnehmen. Und das war einfach so eine unglaubliche Erfahrung. Und ich finde es cool, wie ich mich damals behaupten habe können, trotzdem in dem Männersport und für mich einstellen habe können.
Erzähl, wie ist das eigentlich? Man ist jetzt einmal, was heißt, 13, 14. Man kommt einmal in die Pubertät. Du warst ja schon voll im Rennsport dabei, hast irgendwie die Pubertät gesagt, das ist mir jetzt wurscht, ich fahre weiter rennen, oder?
Genau.
Aber da gab es ja noch eine Schule.
Ja, ich habe...
Und vor allem, wenn du sagst, du warst jedes Wochenende unterwegs, waren die Rennen, wir sehen das jetzt als normale User bei der Formel 1, die haben, was weiß ich, wie viel, 23, 24, 25 Rennen, da muss man nur testen. Dann gibt es noch die sogenannten Fabriktage und ein bisschen Promotage. Gut, das war wahrscheinlich bei dir ein bisschen kleiner. Aber doch, also du bist zu oft unterwegs, als dass du ganz normal in die Jury gehen kannst.
Genau, oder? Ich war wirklich im Jahr zwischen 250 und 280 Tagen im Jahr unterwegs und habe aber unglaublich Schule gehabt, der mich unterstützt hat dabei. Also, weil wir gerade vorhin geredet haben, bei mir in der Klasse war der Michi Gregoritsch und das hat sich immer so toll aufgewogen, weil bei uns war immer der Michi hat gesagt, wenn die Corinna das darf, dann auf ich das auch und ich habe genau das Umgekehrte gesagt. Ich habe gesagt, wenn der Michi das darf, dann auf ich das auch. Und es war für mich die Schule, also ich bin generell in ein Sportgymnasium gegangen und ich habe zu dem Zeitpunkt sogar dann schon in England gelebt, weil ich ja bei McLaren unter Vertrag war.
Natürlich!
Aber meine Schule hat das alles unterstützt. Also die waren einfach fantastisch in der Hinsicht. Die haben
war für die Schule in Graz oder war die in Bruck? Oder wo war die?
In Kapfenberg.
Kapfenberg.
In Kapfenberg, ja. Also es war einfach eine Sportakademie, aber Gymnasiumzweig. Und die Eltern haben gesagt, du machst die Matura, egal was passiert. Dass du halt, wenn der Rennsport vorbei ist, die Türe offen hast für Uni oder sonstige Weiterbildung. Und für das bin ich ihnen sehr dankbar, weil ab und zu hätte ich dann schon gesagt, es wird mir zu viel und ich würde mich gerne auf den Rennsport konzentrieren. Mhm. Nachhinein betrachtet ist es echt super gewesen. Und die Schule hat das einfach voll unterstützt. Die haben das einfach cool gefunden, was ich da gerade aus mir und aus meinem Leben mache. Und für das bin ich denen noch immer unheimlich dankbar, weil die Schule kennt auch sagen, jetzt die Schule ist mir mehr oder weniger egal, was du mit deiner beruflichen Zukunft machst. Und das war das genaue Gegenteil. Also die waren wirklich, wirklich cool und super unterstützend.
Jetzt Hand aufs Herz. Wie viel Vierer, wie viel Fünfer, wie oft sitzen blieben?
Sitzen blieben bin ich tatsächlich nie. Gell? knapp vorbei. Also ich bin einmal mit einem Fleck aufgestiegen.
Ah.
Ja, in Deutsch lustigerweise. Ich glaube, ich war nicht ganz auf einer Ebene, würde ich jetzt im Nachhinein betrachtet sagen. Ich war immer sehr kreativ und ausschweifend in meinen Erzählungen, was ich heute nicht wirklich anders habe. Also teilweise, wenn man mir eine Frage fragt, dauert das ungefähr eine halbe Stunde, die kommt dann zum Punkt eigentlich, was man sagen sollte.
Perfekter Interviewgast.
Und das ist halt nicht wirklich, also es gibt halt natürlich die Lehrer, die dich mehr unterstützen, es gibt Lehrer, die dich weniger unterstützen und man könnte auf gewisse Dinge aufbauen oder man kann sagen, das ist einfach falsch und daraufhin lasse ich dich nicht weiterkommen. Abgesehen davon, glaube ich, hat er nicht viel von einer Frau im Motorsport gehalten. Und ich glaube, zu dem Zeitpunkt, ich habe dann die Matura bei einer anderen Lehrerin machen dürfen, weil wenn es nicht so gewesen wäre, glaube ich, würde ich heute noch die Matura bei einem machen. aber es hat sich alles so gefügt, wie es sein sollte. Also ich bin einmal mit einem Fleck aufgestiegen, habe dann tatsächlich, was lustig war, die Matura mit ausgezeichnetem Erfolg abgeschlossen, obwohl ich das Wochenende davor bei der DTM am Red Bull Ring war, weil das war das erste Mal DTM am Red Bull Ring. Und
als Fahrer?
Nein, als Zuschauer.
Nein, einfach Zuschauer, das war, also das hast du auch noch gemacht.
Das war wichtig. Ich weiß auch nicht, ich kann mich erinnern, wie mit meiner Mama oben und ich weiß nicht, warum meine Eltern das unterstützt haben, aber danke dafür. Also, die Matura war im Gegensatz wieder wirklich, wirklich fantastisch, aber natürlich, wenn man viel unterwegs ist, muss man halt die Prioritäten auf gewisse Dinge legen und ja, es hat einfach Gegenstände gegeben, die mir natürlich besser gelegen sind, zum Beispiel Physik ist mir super gelegen, Mathe teilweise, da war entweder, wenn ich mich hingesetzt habe, habe ich einen Answer gehabt, wenn ich mich nicht hingesetzt habe, habe ich einen Fleck gehabt und das war so meine Vorgehensweise.
Ich gehe davon aus, du hättest dann manchen Lehrer sagen können, ich weiß nicht, es funktioniert mit der Rückgewinnung der Kräfte und Öleinspritzdruck und
ja, aber leider hat denen das nicht interessiert, das war das Traurige dran, aber ich habe zum Beispiel auf die erste Schule, die mir einen Answer versucht zu kriegen, einen Answer zwar Und dann auf die zweite einen Fleck und dann haben sie gesagt, naja, Corinna, eigentlich, weil ich dann gesagt habe, naja, der Schnitt ist 3, also das geht sie aus. Und sie haben gesagt, naja, eigentlich ist das, gibt es ja ein Wort, abfallende Leistung oder so, und man könnte trotzdem eine Frühwarnung geben und man kann ja trotzdem sagen, du brauchst noch einmal die Nachprüfung, weil eben so drastisch
ist. Das ist schon so lange her.
Bei mir auch, aber ich habe mich jetzt gerade selber gewundert, dass ich mich daran erinnern kann. Aber unterm Strich, wie gesagt, die Schulzeit war für mich ein Traum. Wir waren eine Sportakademie, wir waren 4 Mädels in der Klasse und sonst nur Fußballer. Insofern kann ich keine Fußballmatch mehr anschauen, weil ich mein ganzes Leben, glaube ich, genug Fußballmatch geschaut habe. Und war aber wirklich, wirklich eine unglaubliche Klassenkameradschaft, eine Gemeinschaft.
Im Fokus.
Wir erinnern uns, wie du dann 18 warst und deine Matura hattest, da bist du dann ein Rennen gefahren, 2 Jahre. Mhm. Was ist denn da in deinem Berufsbezeichnungsdings da drinnen gestanden? Was hast du da hingeschrieben,
wenn
du
in der Hotel
bist? Studentin.
Also, ich habe tatsächlich zum Studieren
Beruf
angefangen.
Rennfahrerin gibt es ja nicht, oder? Gibt es das?
Ich würde gerne wissen, ob die Formel-1-Fahrer hinschreiben, aber wahrscheinlich Rennfahrer, ja.
Oder sind die Unternehmer? Oder sind die angestellt?
Spitzensportler, Sportler, selbstständig, Angestellter.
Weiß ich nicht,
Angestellter bei Ferrari.
Wenn du gesagt hast, du warst bei McLaren.
Nein, ich habe zu dem Zeitpunkt tatsächlich Studentin reingeschrieben. Also ich habe zum Studieren dann angefangen nebenbei. Habe mir gedacht, Sport und Englisch, das liegt auf der Hand. War nicht das, was ich mir vorgestellt habe.
Du bist jetzt fertig dann, oder? Oder bist noch dabei?
Weder noch. Also okay. Zur großen Verwunderung meiner Eltern, wir haben dann einfach gesagt, weißt du was, ich mache Lehramt. Weil eben falls mir der Rennsport auch nicht aufgeht, habe ich meinen Plan B und ich kann Lehrerin werden. Und habe dann Sport und Englisch begonnen und es war beides nicht das, was ich mir vorgestellt habe, weil Englisch habe ich natürlich gut gekonnt und das geht locker, aber dann kam halt, wie ist die Sprache entstanden und die Geschichte dazu und wie die Wörter einfach zusammengestellt werden und dann macht das ist alles nicht das, was ich wollte. Also, und Sport war dann unterm Strich auch nicht meins, weil einfach sehr viele Sachen dabei waren, wie zum Beispiel in Anatomie haben wir über die Geburt geredet, was zwar schön und gut ist,
wichtig,
aber
im Sportunterricht.
Absolut.
12-Jährige, aber, also wichtig, muss man wissen.
Na schon, also erhalte ich ja viel davon, aber ich habe zum Beispiel bis zu meinem ersten Studienabschnitt nie einen Knochen oder Muskel gesehen. Und insofern habe ich mir gedacht, okay, das ist jetzt schön, ich weiß jetzt alles über die Schwangerschaft, aber es ist eigentlich das, was mich noch mehr interessieren würde, haben wir nicht gemacht. Und dann habe ich zu den Eltern gesagt, wisst ihr was, und jetzt ein bisschen vorgesprungen, ich konzentriere mich auf die Bootsführerscheinschule.
Jetzt bist du Lehrerin.
Jetzt bin ich Lehrerin, ja. Aber zumindest die freiwillig kommen. Also es ist erstens mal Erwachsenenbildung und zweitens wollen die meisten das auch wirklich machen und darf eben verschiedenste Kandidaten, meistens sogar Männer, zum Bootsführerschein verhelfen.
Mir gegenüber, und das glaubt mir kaum, sitzt nicht nur Formel-1-Expertin, Dancing-Star und ehemalige Rennfahrerin Corinna Kamper. Nein, du bist Unternehmerin offiziell.
Genau, ja.
Weil, ein bisschen zurückzufallen, also wenn man jetzt in Bruck an der Mur aufwächst und man denkt sich, was könnte ich aus meinem Leben tun? Was liegt so auf der Hand? Also haben wir quasi vor der Tür, dann mache ich doch eine Bootsvermietung auf. Genau. Bruck an der Mur, was Besseres gibt es nicht. Deine Eltern haben eine Bootsvermietung.
Ja.
Und du hast gesagt, da braucht man einen Führerschein dazu.
Mehr oder weniger, es war so ähnlich.
Das heißt, du bist Ausbildende
genau. Für
Bootsführerscheine.
Ja.
Und zwar Küstenpatent und Binnenschifffahrt.
Vollkommen richtig. Ja. Also bei meinen Eltern, eben
gibt's
du hast das richtig
sogar
gesagt. Ja, siehst
du.
Das ist
eine
sogar
Frau
relativ
dabei,
aktuell.
Die du unterrichtest.
Es ist wirklich 9 von 10 sind Männer. Mhm. Also der wirkliche Prozentsatz ist leider nicht so hoch. Also es sind echt nicht wirklich für Frauen. Mhm. Zum ersten Mal dieses Monat biete ich zum Beispiel einen Ladies-Only-Kurs an. Mhm. Das ist wirklich einmal nur für Frauen. Weil sehr oft in den Kursen ist so das Konkurrenzdenken zwischen Mann und Frau da. Und der Mann ist nur immer der Skipper ist und er muss sich da behaupten. Und der sagt dann der Frau, wie das geht. Und deswegen habe ich gesagt, das trifft natürlich nicht auf alle zu, aber ich glaube, es gibt viele Frauen, die sagen, ich würde jetzt gerne ohne meinen Mann machen, die würden mich da reinsetzen und vermeintlich auch die blöden Fragen stellen, weil es ist natürlich viel Technik dabei und viele Frauen trauen sich dann nicht fragen. Und genau deshalb mache ich das jetzt zum ersten Mal auch einen Frauenkurs.
Mhm. Ja, wie gesagt, das bietet sich ja total an in Bruck an der Mur. Jeder kennt ja den großen Hafen und
die große Marina.
Den Kanal bis zum Meer quasi, die Marina in Bruck
an
der Mur. Also wer die Mur kennt, weiß, also da
mit einem
Schlauchboot geht es ja aus.
Eigentlich nur mit dem Schlauchboot. Also, wir haben kaum
aber
Autos.
Wie kommt man auf die Idee?
Bei meinen Eltern war es so, die sind immer wieder nach Kroatien gefahren auf Urlaub.
Ja.
Und dann irgendwann, sie haben sich immer ein kleines Schlauchboot ausgepackt und haben sie das jedes Jahr ausgepackt.
Also wirklich ein Schlauchboot?
Genau, ein Schlauchboot.
Und ja, aber ein Schlauchboot Das kaufen wir im Supermarkt, so
ein
kleines.
Ja, ein bisschen größer, ja, mit einem Motor drauf. Okay. Genau. Und dann haben sie irgendwann gesagt, so, jetzt zahlt sich das nicht mehr aus, wie wäre es, wenn wir das einfach selber kaufen? Und dann haben sie es selber gekauft und dann haben Freunde gefragt, ob sie es ausbauen dürften und Freunde von Freunde und von Freunde von Freunde von Freunde. Und dann irgendwann haben sie Schlauchboot nicht mehr gesehen, weil sie es die ganze Zeit irgendwie ausgepackt haben. Und dann haben sie ein zweites gekauft und schlussendlich ja, ist es jetzt ein Charterunternehmen mit 300 Schiffen.
Und 300 Schiffe?
Ja. Und vermieten
Boote. 300, stellt euch das einmal vor, wenn die da hintereinander fahren, das ist ja...
Hintereinander, ja, ey.
Ja, aber die musst du im Winter einstellen, die musst du servicen, das ist ja mehr als ein Fulltime-Job.
Ja, nein, also einstellen tun wir es nicht, wir tun es jedes Jahr kranen, also sie werden rausgenommen.
Ja, aber nicht einstellen, aber du musst es rausheben, genau. Das ist ja Action, 300 Schiffe.
Ja, voll.
Also ich glaube, so viel passen nicht einmal in Monte Carlo in Hafen zu Formel 1, 300 Schiffe. Man.
Ja, die sind ein bisschen größer als unsere, ehrlicherweise. Also vielleicht also geht sie das aus.
Hubschrauber-Landeplatz drauf.
Nein, also auf keinem Ach unserer so. Schiffe. Also, die sind eh nur klein. Nein, also es ist... Es
ja, aber habt ihr Motorboot und Segelschiffe?
Und alles. Katamarane, genau.
Ah, okay.
Also hauptsächlich Segelboote, gefolgt von Katamaranen und gefolgt von Motorbooten.
Und du darfst auch alle fahren?
Ich darf auch alle fahren, ja. Und irgendwann, meine Eltern haben damals dann, oder damals, vor 10 Jahren, die Bootsführerscheinschule so nebenbei gemacht. Und haben einfach so 2-3 Kurse im Jahr gemacht, 4-5, je nachdem. Und ich habe dann mit 18 begonnen, dem Papa zu helfen, einfach in der Bootsführerscheinschule, und es hat dann echt Spaß gemacht. Und dann mit 20 habe ich gesagt, du Papa, warum machen wir nicht mehr? Weil er hat dann eben selten Kurse gehabt, aber da waren 40, 50 Leute drinnen. Und dann habe ich gesagt, warum machst du nicht öfter Kurse? Dann würdest du ja viel mehr Leute haben. Und dann habe ich gesagt, ich habe die Zeit nicht, weil ich den Yachtcharter habe. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, wie wäre es, wenn ich das mache? Und dann haben wir das eine Zeit lang alleine probiert und dann hat das aber wirklich so die Überhand genommen, dass wir gesagt haben, warum mache ich mich eigentlich nicht selbstständig? Und dann habe ich mich auf ein Jahr drauf ungefähr wirklich selbstständig gemacht.
Cool.
Und biete jetzt einfach monatlich die Kurse an, weil der Papa ist immer mit seiner blauen Mappe daherkommen, ist jede Woche in die Druckerei gefahren, hat diese Zettel ausdrucken lassen, es waren 200 Zettel, und hat jedem dann diese Mappe gegeben. Und ich habe gesagt, Papa, wie wäre es, wenn wir analoger werden, wenn wir jetzt so sagen, digitaler werden, vom Analogen weggehen und wirklich mehr digital machen, dass daheim sie anmelden können und sich einlesen können. Und dann hat der Papa gesagt, ja, das wäre unglaublich, aber...
Machen wir eine App.
Haben wir noch nicht. Und genau, das war die Geschichte dahinter. Und ja, jetzt habe ich die Bootsführerscheinschule und jetzt hilft mir der Papa.
Es ist irre, wie das Leben so seine Spiele spielt, oder?
Unglaublich, ja, voll. Also jetzt
werden wir. Mit 14 hast du aber nicht gedacht, also umgeschaut wäre Formel 1 Weltmeisterin und jetzt bist Bootsführerscheinlehrerin.
So selbstbewusst hätte ich das nicht gesagt. Ich hätte es gerne gesagt. Aber ja, auch jetzt während Dancing Stars habe ich mir dann einmal gedacht, der Papa hilft mir jetzt in der Bootsführerscheinschule, weil ich habe nur mehr Online-Kurse gemacht, aber keine Präsenzkurse. Und in der Zwischenzeit hat er übernommen und da habe ich mir auch schon gedacht, ah, wow, also vor ein paar Jahren. Und ich habe mir das auch mit Dancing Stars gedacht. Ich glaube, die erste Dancing Stars Staffel war 2008 oder so. Irgendwas 2008, 2009, irgendwas in die Richtung. Und wenn mir damals wer gesagt hätte, also ich bin 94 geboren, also kann man sich das ausrechnen.
Du warst 14.
Genau, und wäre dann dort gesessen, war das, ja, ich glaube, ja, zwar, nein, vom rechnerischen schon, ja, war 2008, nein, aber hätte mir damals wer gesagt, du wirst da mal mittanzen, das hätte ich nie geglaubt. Nie und nimmer hätte ich das irgendwann geglaubt.
Ich spreche heute im Podcast mit Corinna Kamper, denke mir, ja, die kennen wir von Dancing Stars, das wissen wir eh, das ist die hübsche Blonde. Ja, es ist auch die neben Ernsthaus Leitner und neben Alex Wurz sitzt und immer, was ist eigentlich genau dein Job bei dieser Sendung, bei der Formel 1? Du hast so ein bisschen die Instagram und die Twitter-Geschichte am Radar, oder?
Genau, also mein Job ist es eigentlich zu hinterfragen und auch direkt die Leute zu fragen, was interessiert euch eigentlich zu Hause? Weil irgendwie haben wir zwar großartige ORF-Formate, aber nie haben wir den Einblick gehabt, was interessiert die Zuseher daheim oder was sagen die wirklich dazu? Und das versuchen wir eben auch im Formel 1 Motorhome zu machen. Hey, was sagt ihr dazu? Was meint ihr eigentlich? Wer hat Schuld gehabt? Weil irgendwie geht es immer um uns und um unsere Expertenmeinung, aber nie um das, was eigentlich die Zuschauer da zu Hause denken oder eben auch Einblick gewähren, was sich zu Hause die Frage gestellt wird. Und genau, das ist mein Job eigentlich, dass ich daheim frage, was willst du wissen?
Weil ich dich auch ganz gerne mal als Expertin richtig eins zu eins, also als Vollexpertin hören möchte und sehen möchte.
Ja, ich auch.
Na, aber es wäre doch cool, oder? Also Ernsthaus Leitner, ein Schulkollege von mir, lustigerweise sind wir draufgekommen, ist er, also der Moderator, und Alex Wurz hat ja auch nicht immer Zeit, oder? Der muss ja wieder Rennstrecken irgendwo bauen.
Naja, ich habe halt großartige Kollegen, Gott sei Dank. Eben für den an Habsburg ist aktiver Rennfahrer sehr erfolgreich. Der Robert Lechner besitzt ein Rennteam.
Kennst du natürlich schon alle seit Ewigkeiten, oder? Bist wahrscheinlich gegen Ferdinand Habsburg sogar gefahren.
Gegen Ferdi bin ich gefahren, ja. Der Ferdi war immer ein bisschen jünger als ich. Und das Süße war, er hat immer auf mich hinaufgeschaut und gedacht, ich möchte gerne so rennen fahren wie die Corinna. Und damals, als wir uns gekannt haben, ist es wirklich super gelaufen bei mir. Und er war halt echt so süß. Und er hat auch letztens einmal gesagt in einem Interview, das Ziel war immer, die Corinna zu schlagen. Und jetzt schauen Ferdinand an der anderen, denkt man, mein Gott, der ist mega erfolgreich geworden. Und das ist echt schön zum Zurückschauen, wenn man ihn so lange kennt. Mit dem Robert habe ich selber nie zu tun gehabt, immer nur mit seinem Bruder. Von seinem Bruder habe ich sogar, von seinem Papa oder seinem Bruder, mein erstes Formelauto abgekauft.
Genau, der hat am 1-Ring, damals glaube ich, am 1-Ring so also Formel für jedermann zu kaufen. Genau. Also so Formelautos für jedermann, kann ich mich erinnern.
Und ich habe so ein Formel BMW damals abgekauft, aber das war irgendwo in Ungarn oder so.
Abgekauft,
ja, weil du hast ja damals testen müssen mit einem Auto und das eben mit diesem Auto sind wir dann durch die Welt geschickt.
Du Papa, ich brauche gar kein Moped, ich kaufe ein Formelauto.
Tatsächlich habe ich nie ein Moped gekriegt. Also meine Schwester hat ein Moped bekommen, meine Schwester ist 6 Jahre älter. Ich habe nie ein Moped bekommen, was Carsten hat sicher nicht. Wirklich, ja.
Nein.
Ja, ich habe mein erstes eigene Vespa vor 3 Jahren das gekauft. Ich habe nie ein Moped bekommen. Sie haben mir dann zur Matura, Gott sei Dank, eben ein Auto mitfinanziert, aber sie haben gesagt, ein Moped kriegst du sicher nicht.
Ich habe da noch Fotos gefunden, beziehungsweise ein Video gesehen auf YouTube. Man sieht ein Cockpitfahrt von dir.
Ah, Spa, ja.
Spa. Also es schaut schon sehr Formel 1-mäßig aus, dein goldener Helm, für den du bekannt bist. Man sieht, also es sind so 3 Screenshots, die ich gemacht habe, kurz vor der Eau Rouge.
Während der Eau Rouge?
In der Eau Rouge und nach der Eau Rouge.
Ja, genau. Ja. War einer der nicht so schönen Momente in meinem Leben.
Aber es ist schon beeindruckend, wenn man da glaube ich, 2 oder 3 Runden fährt man da mit dir mit. Also es ist schon beeindruckend, wenn man dieses Geräusch, diesen Motor hört und am Anfang bekämpfst du ja mit einem, der immer überholt und du wieder zurück überholst und so.
Das war ein großartiges Rennwochenende und da hat es auch so eine Regel gegeben, dadurch, dass ich ja Sponsoren gehabt habe. Und Sponsoren kosten natürlich Geld und Sponsoren möchten nicht, dass du viele Unfälle baust, weil es kostet wieder Geld. Bin ich immer in den letzten paar Jahren eher Halbgas gefahren, aus Angst, dass was passieren könnte. Und dann hat noch irgendwann mal der Papa
zu mir gesagt, Halbgas.
Nein, natürlich nicht wirklich Halbgas. Aber
das heißt, du für 300stel früher bremsen.
Genau, ungefähr. Und der Papa hat dann zu mir gesagt, du Corinna, du kannst gerne so weiterfahren, aber dann wird das nichts, weil du bist im Mittelfeld und wir waren 40 Fahrer und ich war dann ungefähr irgendwas zwischen 12 und 20 immer irgendwo. Und dann hat er gesagt, bevor du Halbgas fährst, also nicht zu 100%, ist es uns allen lieber, du gibst 100%, du zeigst, was du kannst, weil du kannst fahren, aber das sollte mal ab und zu ein Unfall passiert. Und das war wirklich in Eau Rouge, war das dann eben so. Ich war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt 4. von 40 und das war wirklich, wirklich cool. Und es hat aber vorher geregnet gehabt, deshalb kommt da noch so viel Wasser aus dem Reifen raus. Und ich bin halt die Einzige gewesen, der dann in Eau Rouge Vollgas gefahren ist, weil in Eau Rouge konntest du Vollgas fahren. Zu dem Zeitpunkt war es aber eben noch ein bisschen feucht und ich habe mir gedacht, das schaffe ich.
Für alle, die sich nicht auskennen, von was reden die zwar jetzt überhaupt? Also wer ein bisschen Formel 1 fährt, Eau Rouge ist so ziemlich die Mut, also diese Mut-Kurven da, diese S-Kurven bergauf, oder?
Ja, genau. Also die Eau Rouge ist, glaube ich, die Kurve, also die Mut-Kurve für alle Rennfahrer. Und wenn du es einmal voll schaffst, schaffst du es immer Vollgas fahren. Aber dass du mal dorthin kommst und dass du den Mut dazu hast und eben bei...
Voll heißt wie viel km/h?
Entschuldigung, wenn ich es steht, glaube ich, sogar auf der Anzeige oben. Ich glaube, die Eau Rouge sind wir was mit 180 gefahren. Also das war gar nicht mehr so langsam. Aber das Lustige ist auch immer so, alle, die so von Rennsport nicht viel Erfahrung haben, sagen, wie schnell bist du das schnellste gefahren? Mhm. Und das ist immer so, keine Ahnung, knapp 300 oder so.
Diese Frage stellen.
Nein, das ist nämlich so, weil das ist zum Beispiel Hockenheim oder auch nach der Eau Rouge, die lange gerade, das ist wirklich so, und es ist dir vollkommen egal, ob es jetzt 260 oder 300 ist, es macht keinen Unterschied. Was einen Unterschied macht, ist einfach die Querbeschleunigung, die Geschwindigkeit in den Kurven. Und das ist halt zum Beispiel Eau Rouge wirklich arg gewesen. Und ja, eben, da war ich die Einzige, die Vollgas oben gestanden ist und bin auch die Einzige gewesen, die am Kurvenausgang gestanden ist. War dann für mich halt im Nachhinein betrachtet wirklich viel Glück. Ich habe da eine leichte Gehirnerschütterung gehabt. Das Erste, was ich noch im Radio gesagt habe, war, sagt es meinen Eltern, dass es mir gut geht. Und weil man ja keine Kameras auf der Strecke so gehabt haben, so wie es heute ist in jeder Kurve und überhaupt diese Rahmenveranstaltungen. Ne? Und habe mein Auto dann stehen lassen, bin gegangen und ein paar Jahre später ist bei dem ganz gleichen Unfall wäre verstorben. Und da merkst du immer, wie knapp du dran bist. Also es ist dann doch irgendwo Leben am Limit.
Wie viele Unfälle hast du gehabt?
Mit Kart mit eingerechnet oder ja, nur?
So, wo wirklich einmal ein bisschen nicht nur ein bisschen Blechschaden, sondern wo die Reifen weggeflogen sind und wo es der gesagt hat, pui,
das ja, wird 30, teuer. 40.
Schon so viel.
Ja. Also es sind dann doch 14 Jahre gewesen. Also wenn ich jetzt den Kartsport mit einrechne und das Blöde ist und das auf der anderen Seite das Coole ist und das liebe ich im Rennsport, es liegt ja nicht nur an dir. Und es ist die einzige Sportart, die mir auf die Schnelle so einfallen würde, Radlfahren vielleicht auch noch, wo du wirklich einen Gegner so ausschalten kannst. Wenn ich sage zum Beispiel beim Tennis, der steht gegenüber, du spielst gegeneinander oder beim Skifahren, hast gar nichts miteinander zu tun. Aber es gibt sehr wenige Sportarten, natürlich jetzt davon Motorradfahren ausgenommen, wo du wirklich einen Zweikampf hast und wo du der andere so einen Fehler machen kann, dass es auch für dich rennentscheidend ist. Dann kriegt der andere vielleicht eine Strafe, meine Position ist aber trotzdem weg. Und das finde ich auch das Coole am Motorsport, der Rad-an-Rad-Wettkampf.
Auf das habe ich eine kleine private Einschub gehofft damals. Wir sind gemeinsam einmal ein Kartrennen gefahren. Weil ich dachte, irgendwann kriegt ihr Strafe. Aber sie hat keine gekriegt.
Ja, das war dann mein Charme.
Du hast einmal in einem Interview gesagt, du bist dem Ganzen verfallen, weil du mit 6 mit einer Freundin zum Kartfahren gegangen bist. Ich habe einen Sohn, der ist 11 und natürlich, da gibt es Kindergeburtstage mit Fußball, mit Tennis, mit in der Lasertag-Halle. Finde ich super, dass Kinder alles ausprobieren, in der Trampolinhalle. Aber mit 6 dann wissen, das ist meine Zukunft. Und nur deswegen dranbleiben, weil du so giftig auf der Freundin warst, weil die ein bisschen schneller war als sie. Nein. Und du gesagt hast, das geht nicht, das muss ich auch kennen.
Ich war gar nicht so viel böse auf sie.
Nein,
ich
habe nur nicht verstanden. Du musst das wissen, wie es geht.
Genau, ich habe nur nicht verstanden. Also sie war vorher schon einmal Kartfahren. Und ich glaube, ihr Papa hat mich angerufen gehabt. Mit 6 Jahren.
Genau. Ruft man sich nicht an gegenseitig.
Genau, oder? Also ihr Papa hat, glaube ich, meine Mama oder sie hat mich dann über das Handy von der Mama, wie auch immer. Und gehst dort mit. Und ich habe keine Ahnung gehabt, was das ist. Und gesagt, ja, passt, gehen wir. Und mich hat es wirklich so gestört. Nicht, dass sie schneller war, sondern warum sie schneller war. Ich habe es nicht verstanden. Wir haben das gleiche Zeug. Warum soll sie schneller sein? Ich meine, jetzt im Nachhinein betrachtet, ich weiß schon, dass Karts unterschiedlich schnell sein können. Ich sage jetzt einmal, ich glaube, da hat das noch keine große Rolle gespielt. Und für mich ist das dann wirklich, ich bin dann heimgefahren und das waren, glaube ich, die einzigen Runden, die mein Papa jemals versäumt hat, wo ich dann zum Papa gesagt habe, Papa, gehst mit mir wieder Kart fahren, weil es war so lustig. Als Sechsjährige denkt man auch nicht wirklich dran, was jetzt cool war oder was nicht cool war, sondern es ist einfach das Gefühl, hey, es ist cool, machen wir es wieder.
Im Fokus.
Bist du ein ehrgeiziger Mensch?
Unglaublich.
Immer in allem? Wir schauen uns einmal Fotos an. Da habe ich ein lustiges Foto gesehen. Also,
ja.
Es war so ein Dirt Run.
Genau, also ich hab 4 Jahre
Spartan.
Lang. Ja, Spartan Races sind das. Ich habe 4 Jahre lang noch einen Rennsport, habe ich mir gedacht, so was mache ich jetzt?
Du schaust arg aus.
Cool, oder? Ich habe es geliebt.
Vollen Dreck. Wer es nicht auskennt, was das ist so Laufen mit Hindernissen.
Genau. Weil eben im Rennsport, du brauchst Ausdauer und Kraft. Und genau das braucht man da auch. Du musst viel laufen und du hast Kraftgeschichten. Und ich habe die Hindernisläufe geliebt. Ich bin 4 Jahre lang zu jedem Hindernislauf in ganz Österreich hingefahren. Und ich habe das einfach mega, mega cool gefunden. Und dann habe ich einer der Spartan Races eben gewonnen. Und daraufhin hat er einen Ninja Warrior gefragt, ob ich nicht einmal auch durch ein Parcours laufen.
Oder es gibt ja so irre Fotos von dir. Auch das ist ein Foto. Du sitzt im Flugzeug.
Ja, ein Segelflugzeug war das.
Ja, irgendwas ist falsch. Ah ja, stimmt. Du bist am Kopf.
Ja, das ist eine lustige Story. Das ist nämlich super nett. Da mein Ex-Freund hat mir diesen Kunstflug, diesen Segelkunstflug geschenkt und fragt mich einmal, wo das war, in die Schladming-Richtung rein. Und ich habe mich dann mit diesen Piloten so gut verstanden, dass wir tatsächlich kurz vor Dancing Stars im Februar dieses Jahres hat er mal wieder geschrieben und wir haben so oft versucht, dass wir wieder Kunstfliegen gehen und er ist beim Bundesheer Kunstflugpilot und generell auch Pilot und Fluglehrer und wir waren sogar jetzt vor kurzem wieder Kunstfliegen und mit der gleichen Maschine sogar.
Okay.
Und es ist mega cool. Überhaupt mit den G-Kräften kann er sich natürlich mit mir ein bisschen mehr austoben, aber er kann, glaube ich, was hat er gesagt, also bis in die Plus-G habe ich gar kein Problem, mit die Minus-G habe ich absolutes Problem.
Okay.
Weil es im Rennsport natürlich nie auch hast, du bist immer nur positiven G-Kräften ausgesetzt und mit dem Minus, das habe ich richtig gemerkt, also da bin ich schon sehr müde geworden und habe mir gedacht, hui, knapp davor, aber haben wir dann doch noch davon gehabt.
Aber wenn du sagst, mit den Gs und so, klar, als Rennfahrerin hat man das heißt, dir macht das auch überhaupt nichts aus, eine fette, riesengroße Achterbahn zu fahren
nichts,
mit
null.
Loopings oder vom Zehnerhupfen.
Also ich war vor kurzem
Der Magen bleibt immer gut unten bei allem.
Ja, also das ist bei mir beim Achterbahn, ich war vor kurzem im Prater, du kannst mir in alles reinstecken und ich habe von nichts Angst. Wo du mich nicht hineinbringst,
ist die Grottenbahn.
Ich glaube, die geht auch nicht mehr nach.
In Graz.
Das war schwer am Limit.
Die Grazer Grottenbahn.
Ja, wirklich. Diese Stimme und dann so dunkel.
Ich liebe sie.
Oh mein Gott. Nein. Super. Also eine gute Freundin von mir ist jetzt die Stimme der Grottenbahn.
Ja.
Und deshalb werde ich es jetzt einmal wieder fahren müssen. Und da kann ich vielleicht meinen dreijährigen Neffen mal mitnehmen. Aber alles, was Geisterbahn ist, kriegst du mich nicht rein. Absolut. Fahren wir
mal Geisterbahn. Gibt es im Prater, wenn du sagst, eine super Geisterbahn.
Ja, genau. Und nein, niemals. Ah,
super.
Niemals.
Ich kann Piraten-Geisterbahn, die ist super.
Ich kann nicht einmal dran vorbeigehen. Also mein dreijähriger Neffe hat jetzt zu mir dann gesagt, eben bitte Tante Corle. Also er sagt immer zu mir Tante Corle.
Tante Corle.
Und ich habe gesagt, es tut mir leid. Also ich mache alles für dich. Ich laufe in ein offenes Messer für dich, aber ich gehe sicher nicht mit den Geistermann. So ist er nicht gesagt, aber ich habe es ihm so zu verstehen gegeben, dass er leider noch zu jung ist.
Leute im Fokus. Der Blick ins private Fotoalbum.
Schauen wir nochmal ein paar Fotos.
Ja, ein
schönes gefunden.
Ja, genau, tauchen du ja für.
Tauchen, also ja. Wobei das ist eher Schnorcheln, glaube ich.
In dem Fall, also ich tue gerne apnoe tauchen.
Also darf ich das als Mann sagen, extrem sexy Foto.
Ich habe es auch super schön gefunden. Also es ist noch immer mein Titelbild, mein Körper schaut lange nicht mehr so aus. Und nur dazu, die Kamera war so schön verzerrt, dass meine Beine ewig lang ausschauen, so lang sind es gar nicht.
Also das ist Selbstauslöser mit der GoPro
wahrscheinlich, genau, ja. Oder? Mhm. Ja. Also ich habe dann vor ein paar Jahren zum Tauchen begonnen, einfach weil es das komplette Konträre zu meinem Leben war. Mhm. Ich habe jetzt irgendwas über 300 Tauchgänge schon und dann irgendwann haben sie gesagt, du, warum gehst du nicht neu tauchen? Dann hast du einen sportlichen Aspekt wieder. Und dann habe ich wirklich auch zum Freediven angefangen. Ist leider durch Corona komplett eingeschlafen, weil du musst im Training sein mit der Lunge. Mhm. Und dadurch ist es jetzt, also seit Corona war ich wirklich gar nicht mehr Freediven. Aber es war schon unglaublich, zum Beispiel, wenn du mit Delfinen Freediven gehen kannst, weil sobald du mit der Flasche neben bist, könnten sie da bleiben, aber ohne Flasche.
Böse Menschen sagen, die Corinna kann gar nicht 10 Minuten die Luft anhalten. Oder,
doch.
Oder 3 Minuten, weil die rät die ganze Zeit.
Das ist es eben beim Tauchen, dass Alex sagt, komm, arg. Das geht. Aber ich versuche mich trotzdem irgendwie zu verständigen. Also es kann sein, dass ich Geräusche mache oder du siehst meine Hände und Füße überall.
Liebe Corinna, ich darf dich heute fotografieren.
Ja.
Wirst du gerne fotografiert?
Meistens schon. Also es gibt natürlich Tage, wo man sie einfach nicht so schön findet. Egal, kennst du es? Du schaust den Spiegel und denkst, nein, halt nicht. Und
diese Tage wiegen öfter. Ich glaube, das kennt jeder irgendwann einmal.
Eben, und es gibt so Tage, wo ich mich sehr wohlfühle. Meistens, ehrlicherweise, fühle ich mich wohl. Ich glaube, das ist generell auch für den Beruf, den wir die meisten, die da sitzen, wählen, wenn du einen Moderationsjob hast oder irgendwas, wo du generell vor der Kamera dann bist, glaube ich, willst du generell gerne abgelichtet werden. Ich glaube, die sagen, nein, ich mag das gar nicht, aber steht jeden Tag vor der Kamera, bin ich mir nicht ganz sicher.
Also ich merke es jetzt in deinen Augen, du willst jetzt in der Sekunde sofort aufspringen und vor meiner Kamera posieren.
Ich kann mir eigentlich gar nicht mehr halten, ja.
Ja, dann machen wir das.
Passt.
Du magst das mit der Kamera spielen, gell?
Ja, aber das ist ein bisschen was anderes aus.
Hol was raus aus dir.
Schau mal.
Ich schau, vor allem, dass die Augenbraue immer höher ist.
Okay. Der ist immer.
Schau mal ganz.
Das ist schwer. Das ist echt schön. Ich muss mich konzentrieren. Bist du bereit?
Warte. Ich bin immer bereit. Weil, ist das der Ernsteste?
Okay, warte, ich muss an was Trauriges denken.
Sind wir mal überlegt, wo ist wir?
Ja, bin tatsächlich nirgends gut genommen worden.
Wirklich? So, letzte Runde. Schau mal, was du den Haaren aufhörst.
Gar nichts.
Jetzt?
Zu fliegen.
Danke dir.
Danke dir.
Leute im Fokus. Ein Bild und mehr als 1000 Worte. Der Personality Podcast mit mir, Alex List.
Bei mir im Studio Corinna Kamper, Unternehmerin, Bootsführerscheinlehrerin, Ex-Rennfahrerin und amtierende Vize-Dancing-Star. Star, Starin, Stars.
Star-Tänzerin. Star, Dancing Star, ja.
Vize, die Dea, also der, kann man das nicht irgendwie gendern?
Muss man nicht.
Muss man nicht?
Nein, muss man nicht.
Wie stehst du überhaupt zu diesem Gender? Weil du warst in einer kompletten Männerdomäne unterwegs. Mhm. Also ich glaube, von 100 RennfahrerInnen sind es vielleicht 3 Frauen.
Was mir immer auffällt und was mich stört, ist, wenn zu mir wer sagt, ja, du bist der Rennfahrer. Nein, ich bin Rennfahrerin, das schon. Wenn ich aber sage, hey, wir alle sind Rennfahrer, würde ich nicht sagen, wir alle sind Rennfahrer und ich bin eine Rennfahrerin, sondern wenn ich jetzt, keine Ahnung, im Motorhaum sitzen würde, dann würde ich sagen, wir waren alle Rennfahrer oder sind alle Rennfahrer. Und da müsste ich das eben nicht machen. Obendrein finde ich halt, dass es auch den Sprachfluss sehr bricht, wenn ich jetzt sage, das sind alle Rennfahrer und ich als Rennfahrerin. Und auch beim Schreiben wäre ich zu faul und dann außerdem vertue ich mich damit einem, einer und Strich und da ist mir wurscht. Wenn ich aber jetzt über mich spreche, würde ich sagen, ich bin Rennfahrerin und ich bin Kommentatorin und nicht Kommentator.
Wie knapp war denn das damals dran, jetzt muss ja ein bisschen privat werden, dass du vielleicht die Frau Hamilton geworden wärst, die Frau Verstappen, die Frau so und so?
Weil
du
möglicherweise,
bist ja mit denen allen irgendwie einmal gefahren, oder?
Ja, möglicherweise, aber das warten wir zu dem Zeitpunkt nie. Und auch das hätte sie nicht interessanter gemacht. Also es gibt einige, mit denen ich zusammengefahren bin und die jetzt noch aktiv fahren. Also der wirklich am aktuellsten ist mit Nyck de Vries. Der Nyck de Vries ist mit mir 3 Saisonen, glaube ich, in der gleichen Rennklasse gefahren. Carlos Sainz hat mit mir viele Testtage gemeinsam gehabt. Max Verstappen war jünger als ich. Mit wem habe ich noch von der Formel E? Mit Jake Dennis. Bin ich im gleichen Team lange
gefahren. Jake Dennis klingt auch nicht schlecht.
Corinna Dennis. Ah, nein, so meinst du. Nein. Ja, ich weiß, da hat sich sogar der Didi jetzt vor kurzem mit verredet. Aber es sind einige Rennfahrer natürlich, mit denen ich was zum Tun gehabt habe, die mit mir im Team waren. Und waren auch alles liebe Jungs, aber die Prioritäten sind woanders gelegen.
Und da hat ihn niemand angebraten, jetzt ganz
Doch,
ehrlich.
Natürlich, ja. Aber es war nicht von meinem Interesse damals.
Ja, ich stelle mir das doch so vor, wie wenn du als Bub in einer Ballettschule gehst, da bist du ziemlich auch der Einzige und dann hast du die freie Auswahl an allen schönen Mädels.
Es war schon
und
teilweise.
Umgekehrt hast du da die freie Auswahl gehabt.
Teilweise war es cool, aber natürlich, man darf nicht vergessen, ich war das Mädel, das sie überholt hat. Also es war nur für die immer vor mir waren, war das interessant. Aber die mit mir gekämpft haben oder hinter mir waren, da war ich nicht ganz so
beliebt. Die deppert schon wieder, oder was?
So schlimm war es nicht, aber...
Die Österreicherin.
Also es war einfach die Frau, das Mädel. Und man will halt nicht von einer Frau überholt werden und man will nicht von einem Mädel geschlagen werden. Und die Zweikämpfe waren auch weitaus aggressiver. Genau, und das haben nicht alle so gesehen. Es hat natürlich welche gegeben und das zum Beispiel ich habe gesagt, für mich ist Visier ist unten, Helm ist oben. Vollkommen egal, also sind wir alle gleich, aber das ist für die Männer dann oftmals nicht so gewesen und natürlich eben, wie gesagt, also war ganz durchmischt.
Vor allem, wenn sie ihr dann im Auto sitzt, egal ob Mann oder Frau, wie sie unten ist, der Helm auf, ist der Oberall, also da verschwinden die Geschlechter, also da hast du überhaupt keine Chance.
Man hat es ja nicht mehr gewusst.
Und du bist ja nicht im rosa Auto gefahren.
Tatsächlich waren meine Seitenspiegel rosa, das war aber ein absoluter Zufall.
Tust du schon?
Nein, das war absoluter Zufall sogar, weil wir haben alle das gleiche Auto gehabt. Ich glaube, du hast das vorher gehabt, es war ein rotes Auto mit weißen Streifen auf die Seiten.
Genau.
Und dass sie uns einfach, schau, da siehst du sogar die pinken, dass sie uns, wenn wir vorbeifahren, unser Team uns schnell unterscheiden kann.
Okay.
Und wir haben einfach 5 gleiche Autos gehabt und einer hat einen grünen gehabt, einer hat einen gelben gehabt und meins war wirklich zufällig pink. Also, ja, oder vielleicht haben sie auch 6 gesagt, sie machen das pinke, weil es leichter ist, aber es war jetzt von mir nicht ausgewählt und es passt ja auch gar nicht dazu zur Farbe, aber es war wirklich fürs Team, dass sie einfach nur schnell sehen, wer da kommt.
Wenn man dann irgendwann einmal so 13, 14 ist, 15 ist, als Mädel, als Bursch, egal in die Pubertät kommt, ist natürlich auch wie wirklich auf andere Outfit. Wahrscheinlich kommt bei den Mädels dann einmal das High Heels gehen dazu, einmal ein Mini-Rocker-Kleidchen anziehen. Warst du immer eher so schon dieses Mädel oder warst du eher der Bursch, der gerne immer Hosen angehabt hat?
Nein, ich war definitiv eher der Bursch. Also eigentlich das Mädel-Ding hat sich erst im letzten halben Jahr so richtig entwickelt. Natürlich, beim Maturaball war es schön, einmal in einem Kleid zu sein und auch Frau zu sein. Aber natürlich, wenn du die nur mit Männern umgibst, dann... Es wäre auch komisch gewesen, wenn ich die gewesen wäre, der mit den High Heels da herumläuft oder mit einem kurzen Rockerl oder einem Kleidchen.
Man hat einmal einen Abend, oder? Nach einem Rennen. Man geht einmal zum, weiß nicht, gibt es so ein, keine, weiß nicht, in Monza, egal, irgendwo gibt es sich am Abend eine Gala und dann ist man mal eingeladen etc. Da hast du irgendwie...
Also so hübsch war es bei uns nie. Wenn, okay. Also ich bin ja
also
Sportlerin...
Also im Fürst von Marco hat es jedes Jahr getroffen.
Leider nein. Also ich bin ja Sportlerin des Jahres 2011 geworden und da hat es halt dann ein Dirndl gegeben, weil ich eben auch das repräsentieren wollte. Aber jetzt wirklich so Abendkleid, Rock und hohe Schuhe, das war bei mir nie. Und nur dazu, es hätte sich auch falsch angefühlt. Ich weiß nicht, du stinkst, du bist, hast den Gummi zwischen die Fingernägel, alles ist dreckig und dann siehst du ein Rockerl an. Das wäre einfach nicht passend gewesen. Also es war genau das Gegenteil. Es war eigentlich immer nur Jogginghose und sehr, sehr cool. Nur dazu in der Sportakademie, in der Schule waren wir auch 4 Mädels, alles andere waren Burschen. Also es war immer eher Jogginghose.
Und dann kam Dancing Stars.
Und dann kam Dancing Stars.
Und auf einmal hast du beim allerersten Fotoshooting ein Gewand anziehen müssen, wo du dachtest, hui, oder? Genau. Wahrscheinlich, oder?
Ungefähr so war es, ja. Ich war froh, dass ich meinen Schleier, weil mein erstes Kleid, ich bin ja reinkommen bei der Pressekonferenz, ja. Und hat es ja geheißen, ja, das Lied, wenn sie das hört, und immer gedacht, oh weia, das ist was Langsames, und es hört sich noch Latein an. Und ich habe mir schon gedacht, dass es eine Rumba ist, aber ich habe mir gedacht, bevor ich jetzt einen Blödsinn sage, sage ich einfach bei der Pressekonferenz, ja, was Langsames. Und ich habe gesagt, ja, das passt. Und die Rumba ist ja wirklich der innigste und der näherste Tanz, den es so gibt. Von den Lateintänzern macht Halleluja, okay, und gleich mal also das.
Dein Warumba.
Genau, mein
Rumba. Das heißt, du bist nicht im schönen, langen Kleid gekommen, sondern im Wow-Kleid.
Genau, also ich war dann eigentlich froh, dass ich zumindest den Schleier hinten beim Popo gehabt habe. Aber es war für mich, für das, dass ich das nie angehabt habe, habe ich mich nie unwohl gefühlt. Also ich habe auch immer gesagt, ich mache Dancing Stars mit, weil ich weiß, dass ich irgendwo weiblich bin, aber ich habe die Seite noch nicht gebraucht. Die habe ich im Rennsport nicht gebraucht und ich würde gerne einfach weiblicher und auch selbstbewusster sein, dass ich sagen kann, hey, ich kann das Kleid tragen und nicht, so wie zu dir immer gesagt, das Kleid tragt mich oder ich habe das jetzt einfach nur an und fühle mich verkleidet. Mhm. Und noch dazu, dadurch, dass die Tanzkleider ja innen am Body haben, ist man sich ja nie nackt vorkommen. Also es liegt ja alles ganz eng an und somit war das nie so, dass ich das Nacktheitsgefühl gehabt hätte. Und ich habe mit so 1000% auf diese Reise eingelassen und gesagt, hey, ich möchte das und ich möchte das ohne Rücksicht auf Verluste. Ich möchte mich wirklich dort drin finden, neu entdecken und nicht nur eben wieder mit Halbgas durchfahren und dann sagen, hätte ich doch mehr gemacht.
Hast du bei irgendeinem Kleid Veto eingelegt?
Nein, gar nicht. Also es waren dann natürlich ein paar Sachen, die wir anpassen haben müssen.
Aber nicht gesagt, also sorry, also das geht sich nicht mehr ganz aus.
Das war nie. Also dafür, dass ich halt natürlich die jüngste Teilnehmerin dieser Staffel war, waren meine Kleider halt immer die kürzesten, die am wenigsten Stoff gehabt haben. Aber ich habe es auch cool gefunden in der Rolle. Und es war aber für mich nie so, und ich hätte niemals irgendwie einen Kommentar gelesen, ja, mein Gott, der läuft da halbnackt herum oder sonst irgendwas, weil das gehört zu dieser Tanzsendung dazu, das ist ja dort normal. Und es ist ja dort nicht irgendwo, wer der dir schief anschaut, sondern es war für jeden, wie gesagt, absolut stinknormal, dass du sowas anhast und dass du da halt rückenfrei bist oder dass da halt ausgeschnitten ist. Es war einmal nur ein Contemporary-Kleid, da war der Body so kurz, dass bei den ganzen Hebefiguren immer weiter raufgerutscht ist, wo dann bei uns der Kurt Bongartz gesagt hat, bitte Mädels, macht ein bisschen mehr Stoff, weil man sieht hinten alles und ehrlicherweise, ich hätte es gar nicht gemerkt.
Kurt Bongartz ist der Regisseur, man muss kurz
erklären. Genau. Und da hast du einfach viel gesehen, aber ich hätte es nicht gemerkt, weil du bist so in dem Tanzen, so in dem, dass du alles richtig machst und ich habe mir von hinten nie gesehen. Und insofern, jetzt habe ich am Schluss die Videos und Fotos gesehen, es passt alles sehr schön, aber es war natürlich auch, wir haben da diese Wasserszene gehabt, wo ich dann gesagt habe, ist dieses Kleid eh sicher blickdicht, weil ich werde nass. Genau, das war das Kleid. Das
ist ein wunderschönes Foto.
Ja, voll, ich liebe es, also das ist wirklich, und weil es überhaupt so, hat es noch nie in Dancing Stars Österreich zumindest gegeben, irgendwas mit Wasser. Und es war ja auch für die Zuschauer, und wir haben immer vorher Fotos gepostet, nur genau das haben wir nicht gepostet, und die live im Studio waren, haben vielleicht gesehen, wie es mit der Gießkanne daherkommen sind, da kurz davor. Aber für die zu Hause waren, die haben das ja wirklich nicht gemerkt, die haben es oben am Ohrwaschel, also auf dieser kleinen Bühne, dort stehen gehabt haben und es war echt ein cooler Effekt. Das war wunderschön.
Bei diesem Foto, das wir jetzt gerade herzeigen, bist du barfuß, aber du hast es ja sicher auch mal High Heels an. Warst du schon geübt in High Heels?
Nein, das war schrecklich
für mich. Weil die Rennschuhe, Rennfahrerschuhe, genau, sind ja Brettleben.
Ja, also ich habe jetzt Gott sei Dank mehr Veranstaltungen.
Du hast auch jetzt wieder Sneakers an. Also
ich bin mit dem Auto hergekommen. Also ich würde würd beim Auto fahren. Ich habe es ein paar Mal probiert mit Stöckelschuhen, aber denke mir, geht's. Also muss ich nicht unbedingt, wenn ich länger fahre. Ich freue mich sehr, dass ich jetzt auf mehr Veranstaltungen eingeladen bin, wo ich Stöckelschuhe tragen kann, weil ich es gern mache.
Wirklich?
Voll.
Trägst du gerne? Okay, voll. Das war meine Frage. Also trägst du das wirklich gerne? Auch die
gern, aber ich habe es vor, ja, seit 4 Monate. Okay. Also ich habe vorher wirklich, ich habe zwar Stöckelschuhe gehabt, aber die waren halt mehr, dass sie irgendwie den Schuhkasten füllen, als dass sie getragen worden sind. Es hätte auch keine Veranstaltungen gegeben, wo das wirklich passend gewesen wäre. Und ich habe mir teilweise ja wirklich schwer dann beim Training mit den hohen Schuhen. Also ich habe dann wirklich gemerkt, dass es mir relativ schnell wehtan hat, wo zum Beispiel die Eveline, mit der Eselberg-Eveline habe ich dann nochmal geredet und die ist in der Pause mit ihren Schuhen da gesessen und immer gesagt, tut dir denn nicht weh, willst du dir nicht ausziehen irgendwann einmal? Und sie hat gesagt, nein, das ist gar kein Problem.
Leute im Fokus. Ein Bild und mehr als 1000 Worte. Blitzlichtgewitter.
Liebe Carina, machen wir ein paar Blitzlichtfragen.
Aber ja, okay.
Schnelle Fragen, schnelle Antworten.
Okay, wie lange darf die Antwort sein?
Solange du möchtest.
Also ist
solange
es doch
die
nicht
Musik
so.
Dauert im Hintergrund. Farbe oder Schwarz-Weiß-Fotos?
Muss ich mich entscheiden, ne?
Muss nicht.
Okay, beides.
Hochformat oder Querformat?
Hochformat.
Da hast du dich zum letzten Mal gegoogelt.
Heute, vor 3 Stunden.
Wirklich?
Ja, wirklich, weil ich Fotos gesucht habe von der gestrigen Veranstaltung. Und okay. Es am leichtesten, wenn ich meinen eigenen Namen google.
Apropos Google, wenn du Corinna Kamp eingibst, hast du die Top 5 gelesen? Die Suchbegriffe?
Lass mich raten. Corinna Kamp...
Fangen wir mit 5 an, Platz 5.
Corinna Kamp privat.
Es ist Platz 2.
Ah, Corinna Kamp ORF.
Nein, kommt nicht vor.
Corinna Kamper Instagram.
Kommt nicht vor.
Corinna Kamper Danilo Cambisi.
Nein, kommt nicht vor. Also gibt's indirekt einen? Vielleicht.
Corinna Kamper Ehemann habe ich einmal gelesen.
Ehemann kommt in dem Fall auch nicht vor. Also Platz 1 Freund.
Ja.
Platz 2 Privat. Mhm. Platz 3 Partner. Also ziemlich hintereinander. Platz 4 Alter. Und Platz 5 Größe.
Größe? Das
spannend, wundert mich.
Das habe ich noch nie gesehen. Ja.
Ja?
Org.
Damit hast du dein erstes Geld verdient, liebe Corinna.
Naja, mein erstes Geld verdient ist wirklich gearbeitet. Ich meine, natürlich Sponsoren habe ich gehabt im Rennsport. Ja. Aber ich glaube, so wirklich verdient war das erste Mal, wie ich noch Volleyball gespielt habe nebenbei und dann bei Fasching Kopfen verkauft habe.
Hast du sowas wie einen Ferialjob einmal gehabt? Oder ist dir das nie ausgegangen?
Ich war Kellnerin, ja. Wenn man studieren, war ich Kellnerin noch nebenbei. Ich habe es geliebt.
Studieren, aber war schon in der Pension. In der Rennfahrerpension?
Nein, das habe ich tatsächlich nur nebenbei einmal gemacht, weil im Formelsport hat man nicht mal so viele Testtage bekommen, wegen finanziellen. Aber ich habe Kellnern geliebt. Der Stress, das Schnellsein, viele Menschen, wieder Menschen. Mhm. Und das auch gut machen, war fantastisch.
Wo warst du denn da?
Im Univiertel.
Mhm. Graz.
In Graz, Univiertel Graz, im Propeller.
Das würdest du heute beruflich machen, das haben wir eigentlich besprochen, wenn das nicht geklappt hätte mit der Rennfahrerkarriere.
Ich glaube, für das mache ich alles, was ich gern mache. Wenn es auch alles nichts geworden wäre, wäre ich gerne Ärztin geworden.
Welche Schlagzeile würdest du gerne mal über dich lesen?
Lustigerweise, ohne zu spoilern, Corinna Kamper wird Markenbotschafterin für ein bekanntes Formel-1-Team.
Für ein bekanntes Formel-1-Team?
Ja, ein Formel-1-Team. Es gibt
cool.
Ja nur 10.
Sehr cool.
Ja.
Mit jetzt dann, oder?
Mit hoffentlich sehr bald.
In vielen Zimmern hängen ja Poster von Stars. Mhm. Vielleicht sind von dir einmal Poster bei irgendwelchen Burschen gehangen, wie du noch irgendwie Rennfahrerin warst, sagst du, möchte einmal werden. Was ist denn bei dir in deinem Jugendkinderzimmer gehangen?
Also gar nichts. Also dadurch, dass ich immer im Rennsport war, waren meine Wände immer gleich von Kartbildern von mir geziert, von Pokalen, Gott sei Dank, und Familienfotos.
Letzte Frage. Zeigst du mir das letzte Foto in deinem Handyspeicher?
Bin gespannt. Das letzte war tatsächlich dieses hier. Das habe ich an eine Freundin geschickt, die mich gefragt hat, wo ich bin. Und ich mache gerade so eine Sauerstofftherapie, weil es mir dadurch einfach besser gehen sollte. Es war heute das zweite Mal. Und das war mein letztes Foto.
Leute im Fokus. Der Personality-Podcast mit mir, Alex List.
Wir haben ja vorher Fotos gemacht, wenn ich die dann aussuche. Willst du, musst du dann mitreden oder überlässt du das dem Fotografen, sprich mir?
Eigentlich.
Also du, hinter dir hängen an der Wand ja Fotos. Manche waren in dieser Beziehung sehr einfach, manche ein bisschen komplizierter.
Also wir aber komplizierter.
Sag ich es nicht. Sag ich nicht. Aber wie du siehst, die Fotos, und das war mir immer ganz wichtig, sollen auch das Leben zeigen. Also jetzt nicht diesen Instagram-Filter, der alles glatt bügelt, sondern eine Falte, das muss man sich aber auch mal erarbeiten.
Ich denke mal, sofern der andere auch das Beste für das Produkt will, dann sollte man das genauso lassen und genauso vertrauen, wie es ist. Es gibt zum Beispiel jetzt auch Fotos, ich glaube, ich habe es erst heute gepostet, mit einem Bekannten, und ich finde das Foto von mir absolut nicht perfekt oder nicht so schön. Ich habe es aber trotzdem gepostet, weil ich es nicht gefunden habe, dass der das teilt von mir und er sagt, hey, ich bin mit der Rennfahrerin dort und ich finde es ja okay, dass ich jetzt nicht perfekt darauf ausschaue, aber warum sollte das auch sein? Und wenn du jetzt so sagst, wenn jetzt zum Beispiel irgendwas ist, wo ich wirklich sage, okay, das ist jetzt ein bisschen seltsam, aber wenn man unterm Strich beide das Beste würden, ich gehe jetzt einmal stark davon aus, dass du ein schönes Foto haben möchtest und du sagst, ja, für mich widerspiegelt das Foto absolut dich. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich finde meine Augen, zum Beispiel wenn ich lache, finde ich meine Augen sehr klein. Das heißt, wenn ich dann wirklich normalerweise so ein künstliches Lachen mache für die Kamera, muss ich mich darauf konzentrieren, dass die Augen größer bleiben. Oder der Manfred Baumann hat zu mir gesagt, immer wenn ich ernst schaue, geht bei mir die linke Augenbraue rauf. Und ich denke mir, er hat es auch nicht korrigiert, er hat nur gesagt, es ist lustig, ich kann jetzt auch nicht aufhören damit. Also das geht, ist einfach so. Und ich denke mir, das sind die Eigenheiten. Und
man sollte, mir auch aufgefallen, bei Peter, aber ich habe es nicht gesagt.
man sollte einfach jeden so lassen, wie er ist, weil sonst sind die Fotos auch extrem künstlich. Wenn man immer nur sagt, da bin ich perfekt, was ist perfekt und wo fängt es an? Also.
Aber du hast so halb erwähnt, du hast auch dieses Fotolachen, dieses Künstliche. Das heißt, wenn du einen Fotografen siehst, geht sofort irgendwie der Grinser los, oder? Denn das Standard-Pose und Standard-Grinser.
Ja, aber nicht, weil
schon
ich...
Schon gelernt?
Eher, weil ich glücklich bin. Und ich habe zum Beispiel, was ich schwer kann, ist wirklich ernst schauen. Also wenn mich dabei fotografieren müsste und ich muss dann so ernst mit meinem Kleid posieren, dann muss ich mich wirklich drauf... Ja, genau, dann muss ich mich voll drauf konzentrieren. Das bin einfach nicht.
Zum Schluss noch ein Foto, wo du sehr ernst schaust. Also da habe ich dich überhaupt nicht wiedererkannt.
Das ist cool, gell? Mir gefällt es.
Ein Mörderfoto, Schwarz-Weiß-Foto. Ja. Du mit schwarzen Haaren.
Ja.
Sehr verwegen.
Also da waren sie dunkelbraun tatsächlich, aber ich liebe dieses Foto ebenso. Also, und das war eben cool. Ab und zu finde ich es, ich kann auch sagen, ich finde mich auch fesch ab und zu, wenn ich ernst schaue. Aber es wäre jetzt vom Gemüt her, das war eben auch ein Fotoshooting. Mhm. Wenn jetzt da wer sagt, hey Corinna, können wir ein Foto machen? Würde ich nicht ernst schauen, würde ich immer lachen. Also, aber das bin halt auch einfach ich. Und so wie ich das schön finde, gibt es auch schöne Fotos, wo ich lache. Oder es gibt so verschiedene Sachen, was halt einfach auch immer, finde ich, zum Rahmen passen soll. Mhm.
Die Fotos, die wir vorher gemacht haben, werden wir natürlich auf Instagram posten und ich kann den Leuten versprechen, es gibt viele Fotos, wo sie Corinna lächelt, wo sie lacht und wo sie ernst schaut.
Ich freue mich. Danke vielmals.
Liebe Corinna, vielen Dank fürs Kommen.
Danke. Du bist extrem gut informiert und vorbereitet, dass man wirklich ein bisschen mehr in die Tiefe ankommt und andere Fragen mal kriegt. Das ist cool.
Jetzt könnte ich natürlich auch fragen, was mit Daniel Kempis ist, aber mich interessiert es gar nicht.
Ich habe darauf gewartet eigentlich.
Nein.
Schon. Cool, okay. Dann sag ich nicht.
Leute im Fokus. Ein Bild und mehr als 1000 Worte. Sämtliche Fotos, die bei diesem Podcast besprochen oder geshootet werden, findet ihr auf www.alex-list.com und auf unseren Social-Media-Kanälen Facebook und Instagram. Alle Infos und Links in den Shownotes.